Ja, das ist eine super Frage. Du sagst Möglichkeiten. Ich sage, heutzutage ist es schon fast Pflicht, vorzusorgen, weil wir wissen alle, die gesetzliche Rente reicht nicht. Also würde ich wirklich jedem empfehlen, die Regel Nummer 1 quasi, ne? Also finanzielle Transparenz schaffen in der Familie, das ist auch nicht einfach. Für uns war das auch nicht einfach. Nur weil ich mich damit auskenne, heißt das nicht, dass das einfach ist.
Hallo! Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts der Babywelt. Elternsein ist kein Kinderspiel und ich bin eure sauerkältete Hostin Frieda Levin. Ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid und ich möchte mich schon mal am Anfang ein bisschen dafür entschuldigen, dass ich ja so ein bisschen heiser klinge und gleichzeitig ab und an ins Mikro husten werde. Dabei ist jetzt eigentlich der Winter vorbei und die Sonne scheint und wir haben alle wieder Hoffnung, dass das Leben besser wird. Und trotzdem hat mich eine Erkältung erwischt, aber Leute, ihr wisst, wie es ist. Irgendwas ist in der Kita gefleucht und gekreucht und das hat mich mehr weggenockt als meine 4-jährige Tochter. Wir sprechen heute über ein Thema, das vielleicht anfangs so ein bisschen unsexy, anstrengend, super nervig klingt, aber es ist extrem wichtig und es ist auch gar nicht mal so schlimm, wird uns nämlich heute unsere tolle Gästin erzählen. Hallo Victoria Sidhu.
Hallo, erstmal gute Besserung.
Dankeschön.
Ich kann es verstehen, wir waren auch krank, aber richtig, richtig doll. Es hat uns so ausgenockt. Ich sage dir, dieser Winter, diese Länge, ich bin wirklich, also ich wusste gar nicht, wo vorne und hinten ist. Dieser blaue Himmel, es war hart, oder? Für wen war es nicht hart?
Genau, und es ist Licht am Ende des Tunnels. Und das ist eigentlich eine ganz schöne Überleitung für das Thema, weil wir sprechen heute über Elterngeld, über Tipps, wie man Elterngeld gut organisieren kann, wie man vielleicht smart investieren kann, weil du bist in diesem Bereich Expertin und wir stellen dich auch gleich nochmal ein bisschen mehr vor, damit die Leute da draußen wissen, wer du bist. Und Elterngeld ist eigentlich so etwas, also ich kriege da Beklemmungen. Ich erinnere mich noch sehr, sehr gut, wie ich nach der Frühgeburt meiner Tochter aufgewacht bin und zu meinem Mann meinte, wir müssen uns ums Elterngeld kümmern, weil es mich so gestresst hat, dass wir das noch nicht organisiert hatten, als unsere Tochter eben verfrüht auf die Welt gekommen ist. Und es ist auch ein Thema, das viele Eltern nun mal beschäftigt, wenn Schwangerschaft und vor allem die Geburt näher rückt, nämlich die finanzielle Planung um das Elterngeld, um die Elternzeit, um das Familienbudget und auch darum, wie man vielleicht ja vorsorgen kann und smart investieren kann. Es ist nun mal etwas, die finanzielle Situation, die sich komplett verändert, wenn ein Kind auf die Welt kommt. Aber es ist auch ein bisschen gruselig, um ehrlich zu sein, wenn man vielleicht jetzt nicht so ein Finanzgenie ist. Und dazu zähle ich nämlich. Ich habe nicht ein persönliches, immanentes Talent für finanzielle Dinge. Und es hat mich total mitgenommen. Und ich glaube, dass viele, viele Eltern da draußen heute ganz viel von dir lernen können, Victoria, weil du bist Expertin in dem Bereich und du machst auch total geniale, smarte und verständliche Videos auf Social Media unter deinem Kanal Mom in Finance. Victoria, stell dich doch mal bitte ganz kurz vor.
Ja, ich bin vor 4,5 Jahren Mama geworden, habe einen Altersabstand von 1,5 Jahren, sehr, sehr sportlich zwischen beiden Kindern. Ich habe es überlebt. Ich bin aus dem Gröbsten raus und habe wieder zu
You're
mir
selber. Survivor.
Ja, genau. Ich habe wieder zu mir selber gefunden. Genau. Und wie ich damals zum also generell zu Geld und Finanzen gekommen bin, also ich muss sagen, ich glaube, ich habe schon immer so ein Interesse gehabt, wie kann ich mein Geld vermehren? Wie kann ich das Beste aus meinem Geld machen? Damals mit Anfang 20 bin ich nach Berlin gezogen und hatte hier meinen ersten Job und habe damals angefangen zu investieren. Da gab es Social Media noch nicht. Da konnte noch keiner, wusste
so
keiner, was ein ETF
ist.
Ich sage es dir. Und was habe ich gemacht? Ich habe geguckt, okay, wer in meinem Netzwerk hat das schon mal gemacht? Wer weiß, wie das geht? Und dann habe ich mir da Infos gesucht. Der Moment, der aber alles verändert hat, war die Schwangerschaft, besonders halt beim zweiten Kind. Denn ich war noch in Elternzeit mit dem 1,5-Jahres-Abstand Und das Elterngeld für mein zweites Kind hätte drastisch gekürzt worden einfach. Ne? Und so, hä, ich bin doch noch in Elternzeit? Ich kümmere mich gerade hier unbezahlt um mein beide, ne, ums erste Kind. Mhm. Bin schwanger mit dem zweiten. Wieso wird denn mein Elterngeld gekürzt? Ne? Mhm. Und dann habe ich ja nichts falsch gemacht in dem Sinne. Ne? Und das überrascht halt viele Mütter, weil sie sich einfach nicht auskennen. Und ich habe halt recherchiert und geguckt und dies und das. Und dann habe ich rausgefunden, dass es sozusagen eine Art Grauzone gibt, so ein Hack, wie man es schafft, beim zweiten Kind dasselbe Elterngeld zu bekommen. Und das kann man sogar rauszögern. Ich hatte jetzt einen sehr kurzen Abstand. Man kann es bis zu 3 Jahreswechsel rauszögern und dazwischen gar nicht arbeiten. So, und dann habe ich angefangen, auf TikTok mein Wissen zu teilen, damals nach der Elternzeit, und habe gemerkt, da ist so ein Riesenbedarf. Und ich bin ja selber Mama. Ich habe das auch gefühlt. Ich fühle hier jede Mama, auch mit, wenn ich Beratung mache und so. Und ich habe dann so eine innere Wut und dann werde ich so, weißt du, ich will dann so den Müttern helfen und bin dann so, wieso macht Deutschland es einfach Eltern so schwer? Eltern haben sowieso schon so schwer. So, und dann, habe ich letztes Jahr im Mai angefangen, bei Instagram über die Finanzthemen zu sprechen, halt primär Elterngeld, aber ich will halt die Eltern komplett mitnehmen, ne? Also ab Geburt ändert sich ja vieles, aber auch dann natürlich weiter, und man will ja auch Kindern eine gute finanzielle Grundlage geben. Wie kann man das denn schaffen mit dem Taschengeld, dass die mit 18 nicht ihr ganzes Junior-Depot verbraten? Ja, und dann bin ich innerhalb von 4 Wochen da auf 10.000 Follower gewachsen und ich habe gemerkt, okay, die Leute brauchen das. Und jetzt bin ich dabei, genau. Und ich freue mich.
Ich liebe das.
Ich will halt, also ich habe ja wirklich so eine Mission, ne, so innerlich. Ich will halt wirklich Mamas und Eltern helfen und meine persönlichen Erfahrungen teilen und halt aufklären und denen halt auch zeigen, wie sie das Beste aus ihrem Geld machen können, halt auch steuerlich. Ne? Also da gibt es ja auch so den einen oder anderen Hebel, den man drehen kann. Und genau, einfach die Leute mit in mein Netzwerk nehmen und wie ich damals halt das Investieren von Freunden gelernt habe, so will ich halt die Mama sein, die euch oder den Mamas das halt zeigt. Ne? Weil sehr, ich meine, das ist ja, dafür sind wir ja da. Wir haben ja kein Dorf mehr. Wir müssen halt über Social Media unser Dorf bauen.
Genau, und damit sprichst du natürlich auch schon ein Thema an, also gerade bei Frauen, ich meine, wir sind jetzt in einem Podcast, der sich an Eltern im Allgemeinen richtet, aber Frauen haben natürlich häufig aufgrund von sozialen, gesellschaftlichen Gegebenheiten, stehen sie finanziell nicht immer ganz so stark da wie Männer in unserem geliebten Patriarchat. Und deswegen ist es so super wichtig, dass wir hier für Aufklärung schaffen. Wir sind natürlich kein Finanzpodcast. Also wir gucken mal, wie weit wir in die Materie tatsächlich reinsteigen können. Aber ich glaube, für so die allerersten Impulse ist diese Episode besonders spannend. Ich freue mich mega drauf, weil ich habe sau viele Fragen an dich. Bevor wir aber jetzt ganz tief in die Thematik steigen, wollen wir dich auch nochmal auf einer kleinen persönlichen Ebene kennenlernen, ne? Victoria, deswegen haben wir 5 schnelle Fragen an dich. Hast du Bock, sie ebenso schnell zu beantworten?
Schieß los, ich bin bereit.
Let's go.
Let's go.
Morgenmensch oder Nachteule?
Ich würde sagen Nachteule, aber seit Kind unfreiwilliger Morgenmensch. Führt dazu, dass ich einfach viel zu wenig schlafe. Es ist so.
Ja, man, das ist natürlich bedauerlich, weil ich war schon immer ein Morgenmensch und für mich war das jetzt alles immer gar nicht so hart, früh aufzustehen. Aber es ist natürlich bedauerlich, wenn man so eigentlich eher am Abend so die besten Gedankenergüsse hat. So. Ordnung oder kreatives Chaos?
Absolut kreatives Chaos. Überall. Aha, ja, in meinem Kopf, auf meinem Schreibtisch ist, ja.
Interessant, ich hätte jetzt was anderes gedacht, aber weil Finanzexperten, Finanzmenschen, ihr wirkt auf mich immer so geordnet und so strukturiert.
Nach außen vielleicht.
Ja, inneres Chaos. Popcorn, süß oder salzig?
Absolut auf jeden Fall gemischt. Kann man viel mehr von essen, wenn man dann mal so und so.
Und was darf bei dir auch mal unperfekt bleiben, ohne dass es dich stresst?
Das ist eine krass philosophische Frage und ich muss sagen, ich finde, alles ist unperfekt. Nichts ist perfekt im Leben. Also mich stresst und Perfektionismus gar nicht. Stresst mich nicht. Nee.
Ja. Und das Lieblingsgericht deiner Kindheit?
Ich würde sagen Fischstäbchen mit Kartoffelbrei.
Ja, das ist wirklich ein klassisches Kindergericht.
Ist klassischer. Ja, oder? Ich weiß nicht, was war deins?
Wow, das hat mich noch keiner gefragt. Oh mein Gott, danke.
Guck mal.
Meine Mama hat früher immer so Penne-Nudeln mit Hähnchen in der Sahnesoße und absurd viel Käse gemacht. Und da war noch Estragon dran. Estragon ist übrigens ein unterschätztes Gewürz für alle da draußen. Das ist wirklich richtig geil.
Nutze ich nie.
Oh, es ist so köstlich. Es ist wirklich so absurd lecker. Und das ist so ein sehr reichhaltiges, hochkalorisches Gericht, aber it gives me comfort. Geil. Das war mein Lieblingsgericht der Kindheit. Ja, okay, damit haben wir eigentlich die wichtigsten Dinge schon besprochen.
Sehr gut.
In der heutigen Episode.
Jetzt können wir auch aufhören, oder?
Ja, kommen wir jetzt kurz zum Abbänder, nämlich zum Thema finanzielle Freiheit in der Elternzeit und auch danach und wie man das eigentlich alles organisieren kann. Erzähl uns mal, welche aus deiner Erfahrung heraus finanzielle Veränderungen treffen frisch gebackene Familien am allerstärksten, wenn ein Kind auf dem Weg ist, beziehungsweise wenn es schon da ist?
Ja. Ja, also man denkt ja immer, oh, das Kind ist so, die Erstausstattung ist so teuer. Ich meine, in Deutschland gibt man schon mehrere tausend Euro einfach für die Erstausstattung aus als Eltern. Und dann sind ja auch die ganzen Dinge, die noch anfallen, ne? Von Spielsachen, Schuhe in jeglichen Größen, diese ergonomischen müssen es ja sein, aber das ist gar nicht, also das war der offensichtliche Preis, den die Eltern zahlen. Und ich hätte das vorher auch gedacht. Ich bin relativ naiv eigentlich Mama geworden und dachte mir so, ach ja, mein Kind geht ein Jahr in die Kita, hier in Berlin ist das ja kostenlos, ne? Und dann gehe ich wieder zurück in den Job, Gehaltserhöhung, dann haben wir alle mehr Geld, ne? So. Ja, aber dann kommst du zurück in den Job und dann heißt es, du musst erstmal wieder reinkommen. Du warst ja jetzt in Elternzeit, jetzt gucken wir erstmal, wie deine Performance ist und du so im Hinterkopf, ja, das Kind von der Kita abholen. Du vergleichst dich und musst ja auch mitmachen mit Leuten, die keine Kinder haben. Ne? Du musst da ja mithalten. So, zurück. Es ist einfach für frisch gebackene Eltern die strukturelle Veränderung. Das Einkommen verändert sich. Man wird finanziell abhängig durch auch das Elterngeld. Das Elterngeld ist auch ein Hebel, wo Eltern, wo viele Mütter abhängig werden. Ne? Und das sind gar nicht so die aktuellen Kosten des Kindes, weil meistens ist es so, einer ist in Elternzeit und der mehr verdient, muss ja die Familie unterhalten. Und ich sehe ganz klassisch, vor ein paar Jahren war das noch so, ah ja, Gleichberechtigung, 50-50, wir wollen sieben Monate Elternzeit nehmen und Elterngeld beziehen. Das ist zurückgegangen zu dem traditionellen Modell. Die Mutter nimmt die 12 Monate und der Papa nimmt die 2. Weil mehr kann sich die Familie nicht leisten. Das Elterngeld ist ja gedeckelt bei 1.800, wurde nie erhöht seit 2007. Das heißt, Frauen werden einfach abhängig durch diese lange Pause auch, ne? Das heißt, die 1.800 reicht die ja nicht mehr. Und da kann die Ausbildung der Frau noch so gut sein, ne? Nach dem ersten Kind arbeiten einfach 73% der Mütter in Teilzeit.
Ja.
Ne? Und das bleibt auch sehr lang so. Das heißt, die Väter, die reduzieren so ein bisschen, aber mit der Geburt des Kindes verändert sich halt strukturell diese finanzielle, das Gleichgewicht, wo beide quasi Einkommen hatten, zu einer Abhängigkeit. Und das Haushaltseinkommen beider hat ja auch durch die Teilzeitarbeit der Frau weniger. Ne? Dadurch entsteht halt auch ein Ungleichgewicht in der Familie, was ja auch für belastend ist. Man hat mehr Ausgaben. Ne?
Weil es auch für eine emotionale Belastung.
Auf jeden Fall.
Das ist vielleicht auch so eine dieser Überraschungen, die einen erwischt. Man spricht es so ab, dass man irgendwie das so und so macht, weil es nun mal finanziell sinnvoll ist. Aber welche emotionale Belastung und welches Ungleichgewicht dann auch vielleicht in der Partnerinnenschaft irgendwie entstehen kann, das hat man gar nicht so unbedingt auf dem Schirm. Ne?
Nee, auf jeden Fall. Also Geld ist meiner Meinung nach ein großes Thema, was ja auch Transparenz und Sicherheit gibt, ne? Für beide. Und meiner Meinung nach ist es halt ganz wichtig, diese Care-Arbeit, die ja viele Frauen dann unbezahlt machen. Ne? Also es ist ja
Mann.
Ne? Also über eine lange Dauer einfach. Du bist ja dieses Jahr in Elternzeit. Das ist ja auch mit indirekten Kosten verbunden, ne? Dadurch. Stichwort Motherhood Lifetime Penalty, das besagt, dass nach dem ersten Kind und dann auch nach dem zweiten und dritten einfach das Einkommen einer Frau drastisch sinkt und über einen langen Zeitraum.
Genau, ich verstehe das total. Wir müssen vielleicht noch mal ganz kurz für die HörerInnen da draußen Motherhood Penalty erklären.
Ja.
Sag das noch mal kurz in 2, 3 Sätzen, was das eigentlich bedeutet, dieser Begriff.
Genau, die Motherhood Lifetime Penalty beschreibt es ja schon. Also das ist die Lebensstrafe der Mütter, dass sie verglichen mit anderen Frauen, die keine Kinder haben, über ihr ganzes Leben über 40% ihres potenziellen Einkommens verlieren, nur weil sie Mutter werden. Das muss man sich mal so auf der Zunge zergehen lassen. Also du wirst eine Mama, bei mir war das ein Lebenswunsch, ne? Ich wollte Mutter werden, aber dir wird gar nicht beigebracht, was das vorher für Konsequenzen für dich als Frau hat. Einerseits, ne, Gehaltseinbußen, Care-Arbeit, die unbezahlt wird, die Rentenlücke in Deutschland, ne? Du hast ja weniger Arbeit, weniger Rentenpunkte nach hinten raus. Was ist, wenn man sich trennt? Hat man finanzielle Rücklagen? Kann man die überhaupt bilden? Das sind alles so riesige Themen. Ne? Und ich will hier auch niemanden irgendwie Angst machen und so. Und deshalb ist es ganz, ganz wichtig, dass man da Transparenz reinbringt und darüber spricht. Ne?
So, und genau das ist ja auch das Ziel der heutigen Episode, ne? Also, dass wir jetzt nicht irgendwie sagen, oh mein Gott, das ist alles super schlecht, weil eigentlich ist Elterngeld ja per se eine gute Sache, hierzulande sowieso, im Vergleich zu, meine Schwester lebt beispielsweise in der Schweiz, das ist eine ganz andere Art von, in Anführungszeichen, Sozialstaat, obwohl sie auch top ausgebildet ist, super, super hart gearbeitet hat die letzten fast 20 Jahre, sind die Bedingungen dann nochmal anders. Aber wir haben hierzulande Gott sei Dank noch Elterngeld, nichtsdestotrotz ist es etwas, was uns Eltern im Allgemeinen und Frauen im Besonderen schon kalt erwischen kann, wenn man die Sache nicht richtig angeht. Und ich persönlich, ich habe es vorhin schon mal angesprochen, bin eigentlich eine Planerin, ich bin eine Strukturierte, ich bin eine Lerche, ich habe kein kreatives Chaos, ich bin die Organisierte und nichtsdestotrotz.
Morgenmensch.
Ich bin Morgenmensch. Und nichtsdestotrotz, obwohl ich eigentlich organisiert bin, gut auch mit so Formularen umgehen kann, war ich massiv erschlagen von dem Thema Elterngeld, weil ich mich nicht selbst durchnavigieren konnte zwischen solchen Dingen wie Basis plus Partnerschaftsbonus. Was bedeutet das eigentlich? Und die Formulare, die man auszufüllen hat, sind auch einfach gigantisch lang. Und nicht verständlich. Vielleicht kannst du das noch einmal mit deiner Expertise runterbrechen. Was ist eigentlich Elterngeld? Welche Varianten gibt es für die Menschen da draußen?
Bürokratie in Deutschland ist auf jeden Fall fast schon normal. Und das Elterngeld ist halt was, wo sich leider Eltern sehr, sehr kurz vor Geburt erst mit auseinandersetzen. Und da komme ich gleich nochmal zu. Aber letztendlich muss man auch unterscheiden, weil das ist auch einer der großen, großen Themen. Elterngeld ist der Einkommensersatz quasi. Die staatliche Leistung für den Verdienstausfall, den man hat nach Geburt eines Kindes. Das heißt, das berechnet sich quasi aus der Lücke, was man vorher verdient hat und was man nach Geburt verdient. Das heißt, es ist eigentlich ein Vorteil, wenn man nach der Geburt nichts verdient, weil dann die Lücke größer ist und man dann sozusagen mehr Elterngeld bekommt. Da gibt es dann natürlich auch verschiedene Formen. Ne? Also dann komme ich jetzt gleich nochmal auch drauf mit dem Elterngeld Plus und so. Aber das Elterngeld wird auch ganz oft verwechselt mit der Elternzeit. Ne? Die Elternzeit ist wieder was ganz anderes. Das ist die Freistellung vom Arbeitgeber dafür, dass man sich um sein Kind kümmert und dann nach maximal 3 Jahren, man kriegt pro Kind 3 Jahre Elternzeit, wieder zurück in den Job gehen kann. Das heißt, Elterngeld und Elternzeit sind nicht immer das Gleiche und das wissen ganz, ganz viele nicht. Also Elterngeld muss man sich merken, die finanzielle Unterstützung, Elternzeit ist die Freistellung vom Arbeitgeber, beantragt man auch beim Arbeitgeber. Das andere beantragt man halt im jeweiligen Bundesland.
Okay.
Und es gibt halt diese verschiedenen Varianten. Wenn man ein Baby bekommt, bekommt man in der Regel, nimmt es ein Elternteil, 12 Monate Basiselterngeld. Nimmt der Partner auch Elterngeld, bekommt man 2 Monate on top, also insgesamt 14, die man dann untereinander aufteilen kann. Also wie ich vorhin schon gesagt habe, die klassische Verteilung heutzutage ist, die Mutter nimmt 12, der Papa nimmt 2, am besten noch parallel zu der Mama. Und früher war es halt so, dass man sich dann halt diese 14 Lebensmonate, vielleicht 7 irgendwie aufgeteilt hat. Genau, und das Elterngeld Plus ist quasi eine Regelung, die man erfunden hat, um Eltern halt einen gewissen Zuverdienst zu erlauben. Ne? Weil im Basiselterngeld war es so, dass man keinen einzigen Euro dazu verdienen durfte, ohne dass das Elterngeld gekürzt ist. Weil wir haben ja gelernt, das wird auf der Lücke berechnet. Was habe ich vorher verdient, was habe ich nachher verdient? Ne? Habe ich jetzt nach der Geburt weiterhin 500 Euro durch einen Minijob, der weiterläuft, ist ja meine Lücke kleiner. Dadurch bekomme ich dann weniger Elterngeld. Und das Elterngeld Plus ist halb so hoch. Das heißt, wenn du maximal 1.800 Euro Elterngeld bekommst, bekommst du dann nur 900 Euro, also die Hälfte. Und hast das aber über einen längeren Zeitraum.
Längeren Zeitraum.
Genau. Maximal 22 Lebensmonate. Ganz viele denken immer, ah ja, 2 Jahre. Nein, die ersten 2 Monate im Mutterschutz muss man immer zwingend Basis ankreuzen. Egal was ist. Das ist nämlich auch so ein bisschen diese Sache, ne? Also man kriegt ja das Mutterschaftsgeld eigentlich von der Krankenkasse. Und vom Arbeitgeber, ne? 13 Euro von der Krankenkasse. Und der Arbeitgeber stockt auf, damit man halt 6 Wochen vor, 8 Wochen nach Geburt im Mutterschutz das volle Gehalt hat. Und jetzt ist es so, dadurch, dass man ja Basis ankreuzen muss, wird das gegengerechnet. Das heißt, eigentlich hat man nur 10 Monate Elterngeld.
Ja. Ich meine, wir werden jetzt auch schon relativ theoretisch. Ich glaube, deswegen ist auch dein Instagram-Kanal so super sinnvoll, um sich da nochmal ganz konkrete Anleitungen und Tipps zu holen. Aber was würdest du denn sagen? Wie kann man ganz konkret sein Elterngeld so sinnvoll aufteilen, um finanziell für beide PartnerInnen und für die Familie gesamt das Beste für sich rauszuholen?
Ja, das ist eine super Frage und ich wünschte, ich könnte sie dir jetzt so auf der Hand beantworten, aber ich finde, man muss immer ganz krass die individuelle Situation der jeweiligen Paare angucken und der Familie und die Needs, wie ist die Finanzverteilung zwischen den beiden Eltern. Es kann sein, dass wirklich am besten ist, 12 und 2 Monate zu machen. Es kann aber auch sein, dass es am meisten Sinn macht, partnerschaftlich aufzuteilen, also 50-50. Und manche Mütter wollen das auch nicht, ne? Also ich sag auch mit dem Stillen, es ist auch wirklich nicht einfach, wenn man mehr als 1 Jahr oder mehr als 6 Monate stillt, ist es auch emotional schwierig, ne? Und ich sag mal, auf einer finanziellen Ebene, klar macht es da am meisten Sinn, es partnerschaftlich aufzuteilen und auch die Elternzeit dem Mann zu überlassen, ohne selbst im Hintergrund zu sein, ne? Also ich kenne viele Modelle, wo die Mutter dann nach 6 Monaten gesagt hat, okay, guck mal, ich mache Monat 1 bis 7, den 7. machen wir zusammen und dann macht der Papa 7 bis 14 dann. Mhm. Ja, das ist eine Möglichkeit, um das partnerschaftlich aufzuteilen. Und ich persönlich finde das gut, aber das muss dann nicht heißen, dass es finanziell die beste Lösung ist, weil man dann weniger Haushaltseinkommen hat, wenn der Vater, der ja auch häufiger mehr verdient, das ist leider heutzutage in Deutschland so, dann trotzdem noch nur 1.800 Euro Elterngeld bekommt. Es ist ja gedeckelt. Ne? Von daher, ich gucke mir immer an, wie ist die Situation, was ist gewünscht von den Paaren und dann findet man irgendwie so die allerbeste Lösung für alle. Aber ich kann dir gar nicht so genau diese eine Frage beantworten.
Ich meine, wo kann man sich denn Hilfe suchen, um das bestenfalls so smart für sich zu organisieren, wie es eben möglich ist und rechtlich auch gestattet?
Ja, auf jeden Fall.
Was würdest du denn da sagen? Also was ist so ein ganz konkreter Tipp, den du Eltern mit an die Hand geben würdest, in der Planung und auch in der Beantragung?
Ja, also ich finde es immer ganz, ganz wichtig, die Leute, die sich das zutrauen, den Elterngeldantrag auszufüllen. Normalerweise ist das kein großes Ding, ne? Aber wie
sagst
du ja schon gesagt hast,
genau,
also jetzt wo, ne, ich kenne mich halt sehr, sehr gut mit dem Thema aus. Ich bin super tief in der Materie, ne? Jetzt kenne ich die ganzen Tricks und ich weiß auch, man muss, wenn man das Elterngeld erhöhen möchte, wenn man zum Beispiel nicht den Höchstsatz bekommt, musst du eigentlich schon vor der Schwangerschaft beginnen, das zu optimieren.
Warum?
Weil es ist so, der Bemessungszeitraum ist quasi die Anzahl der Gehaltsnachweise, die mit reingenommen werden in den Topf, wo die Elterngeldstelle dann das Elterngeld berechnet. Das ist auch wieder unterschiedlich für den Vater. Also es ist eine ganze Mathematik für sich. Für den Vater sind es die 12 Monate vor Geburt. Für die Mutter sind es die 12 Monate vor Mutterschutz. Ne? Weil die Mutterschutzmonate nicht mit reinzählen. Das heißt,
weil die vom
Arbeitgeber
bezahlt werden? Oder warum?
Genau, das ist quasi, zählt nicht mit rein. Das ist ausklammerungsfähig, sagt man da. Das heißt, als Mutter musst du eigentlich schon vor der Schwangerschaft schauen, okay, was kommt eigentlich bei meinem Elterngeld raus? Und wenn du da schon weißt, ich kriege gar nicht den Höchstsatz, dann kannst du, hast du noch also quasi Zeit, die Stellschrauben zu drehen, vielleicht einen Minijob, einen Steuerklassenwechsel und das alles. Ne? Aber das muss halt vorher passieren und nicht erst im Mutterschutz, also 6 Wochen vor Geburt, wenn die meisten sich damit befassen, den Elterngeldantrag auszufüllen. Das ist dann nämlich schon zu spät.
Oder anders, wenn ihr plant, schwanger zu werden,
genau,
und ihr irgendwie eine Beförderung oder sowas in Aussicht gestellt bekommt, Alter, nehmt die Beförderung
auf
an.
Auf jeden Fall. Auf so. Jeden Fall.
Ja, ihr schuldet dann niemandem irgendwas. Nee. Seid da jetzt nicht zu offen, Alter. Ihr dürft die Beförderung annehmen, oder?
Auf jeden Fall. Ne? Und ich meine, das erhöht ja auch das Elterngeld.
So.
Aber viele trauen sich auch nicht. Ich werde auch oft gefragt, so, ich kriege da jetzt noch eine Gehaltserhöhung. Darf ich meinem Arbeitgeber das schon sagen?
Gerne.
Nicht, dass der mir das doch nicht... Und ich meine, alleine das zu denken oder die Angst zu haben als Frau, dann nicht mehr gewollt zu sein am Arbeitsplatz, das finde ich auch, ist ein krasser Fakt. Aber
Ja. Aber das ist eigentlich smart. Ich meine, es ist wie immer nicht ganz fair. Man muss sich ja auch schon super früh beispielsweise um Kitaplätze kümmern und um solche Gedanken darum kreisen ja schon die Gedanken anfangs der Schwangerschaft oder schon davor. Und genau dasselbe gilt also letztlich auch für das Elterngeld, weil ihr irgendwie plant, schwanger zu werden, choose wisely und nehmt, was ihr kriegen könnt, weil das beeinflusst letztlich auch die Bemessungsgrundlage für das Elterngeld.
Auf jeden Fall.
Ja.
Auf jeden Fall. Alles mitnehmen, Minijob vorher, Steuerklassenwechsel.
Ne,
auch Weihnachtsgeld. Man denkt sich immer, oh ja, vielleicht kann ich mir noch von meinem Arbeitgeber einen Bonus auszahlen lassen. Dann kriege ich vielleicht noch höheres Elterngeld. Ja, Pustekuchen. Das Ganze, Einmalzahlungen werden nämlich nicht berücksichtigt dann. Ne? Also das kann nämlich auch ein finanzieller Fehler sein, dass du dann sagst, oh ja, dann behandle ich da noch mit meinem Arbeitgeber was raus. Und dann zählt es nicht.
Aha, weil Einmalzahlungen wie beispielsweise Weihnachtsgeld.
Bonus, genau, Weihnachtsgeld,
Bonus,
Urlaubsgeld zählt nicht mit rein, weil es einmalig ist.
Zählt nicht in die Bemessungsgrundlage.
Korrekt.
Und darum geht's. Es geht
egal,
um
wie hoch
die Bemessungsgrundlage,
genau,
die dann wiederum darüber entscheidet, wie hoch das Elterngeld ist.
Korrekt, aber es geht darum, dass es eine Einmalzahlung ist. Vereinbart man mit dem Arbeitgeber, dass das Ganze monatlich ausgezahlt wird, zählt es wieder mit rein.
Da haben wir schon mal wirklich was ganz, ganz Wichtiges gelernt. Und es ist natürlich noch einmal ein bisschen komplexer, wenn man selbstständig ist, wenn man eine Gründerin oder ein Gründer ist, wenn man als Freelancerin arbeitet oder als Freelancer, wenn man sein eigenes Unternehmen eben betreibt, eigenen Laden, wie auch immer. Wie sieht's denn da eigentlich aus?
Lass mich kurz tief durchatmen.
Okay, alle mal ganz kurz.
Ja, wir lassen
Bring
das jetzt
on,
mal kurz
Victoria.
Los. Also ich sag mal, für Selbstständige ist es noch wichtiger, besser zu planen, denn für Selbstständige ist alles anders. Wenn du denkst, ihr habt ja keine Gehaltsnachweise oder Lohnnachweise, das heißt, ihr habt eine andere Bemessung, ihr habt keinen Mutterschutz, ihr habt eine private Krankenversicherung, die müsst ihr selber zahlen während der Elternzeit.
Ja, also ich meine auch nicht alle, ne?
Ja.
Sind ja auch in der GKV, aber egal.
Genau, ja, aber wenn man privat versichert ist, kann das schon ganz schön teuer werden. Ne? Auch wenn man angestellt ist, nicht nur für Selbstständige. Ne? Aber als Selbstständige musst du dich viel besser vorbereiten, viel höhere Rücklagen bilden. Es ist meistens so, dass wenn du selbstständig bist, zählt das Kalenderjahr vor der Geburt. Ne? Wenn wir jetzt sagen, okay, das Kind kommt jetzt 26, wird 2025 angeschaut, dann das ganze Kalenderjahr, 1.1. Bis 31.12. Währenddessen, ne, haben wir gelernt, bei Angestellten sind es die Monate vor Geburt oder Mutterschutz. Also ich sag mal, wir in Deutschland haben schon, ne, wie du schon sagst, wir sind ein Sozialstaat. Wenn man nach Holland guckt oder in die Schweiz guckt, ne, die müssen nach 3 Monaten wieder zur Arbeit gehen, weil es einfach gar nicht so diese Familienleistung gibt. Was natürlich ist, ne, wir jammern auf hohem Niveau und so weiter. Aber ich sage gerade, wenn man bedürfnisorientiert denkt mit seinen Kindern, man soll die nicht vor 3 in die Kita schicken. Wir haben innerhalb der letzten Jahre eine krasse Inflation gehabt, ne? Also man hat, glaube ich, so verschiedene Faktoren, die so mit reinspielen, ob man die halt so auf den Schultern der Eltern lasten. Ne? Es verändert sich ja auch, ne? Man braucht vielleicht mehr Platz, man braucht vielleicht ein Auto, man hat höhere Ausgaben, wie ich vorher schon gesagt habe, aber dadurch weniger Haushaltskommen, weil einer vielleicht Teilzeit arbeitet. Und klar, und meiner Meinung nach, also ich versuche immer mit den Eltern das Beste rauszuholen für sich, weil ich finde, das Elterngeld ist Geld, was jeder Mutter zusteht. Egal, also meiner Meinung nach, egal wie viel man gearbeitet hat. Ne? Mhm. Ich finde, es sollte viel gerechter verteilt werden. Aber ja, also wenn man halt früh plant, kann man schon total viel rausholen, ne? Wenn man die Monate richtig ankreuzt. Es gibt eine Regel, ne? Wenn du irgendwann eine Lücke drin hast, dann verlierst du den Anspruch für die letzten Monate. Und das wissen halt viele nicht. Ne? Dann kann man den Partnerbonus, das habe ich vorhin übrigens vergessen, das ist auch eine Variante des Elterngeldes. Ne? Wenn beide in Teilzeit arbeiten, bekommen sie noch den Partnerbonus dazu. Also 900 Euro, 4 mal 900 Euro, wenn sie, ne, oder 4 Elterngeld plus Monate. Dann müssen sie den Zuverdienst, das ist auch ganz, ganz wichtig, den Zuverdienst planen. Ne? Wenn ich jetzt ein Basiselterngeld dazu verdienen möchte, wird es gekürzt, dann kann ich mir das Arbeiten auch sparen. Also man muss wirklich genau planen, auch für die Mutter. Ne? Ich habe ja vorhin auch gesagt, Elternzeit ist unabhängig von Elterngeld. Du kannst 3 Jahre Elternzeit nehmen, aber nur 1 Jahr Elterngeld. Das heißt, die anderen 2 Jahre, wenn du von deinem Arbeitgeber freigestellt bist, kannst du auch dazu verdienen. Du kannst auch bei einem anderen Arbeitgeber anfangen. Du kannst dich selbstständig machen in der Zeit und kannst dann unlimitiert dazu verdienen, als wenn du im Elterngeld plus, da gibt es nämlich auch eine, da darfst du zwar dazu verdienen, aber es gibt eine Art Deckel. Du darfst nicht über einen bestimmten Betrag, dann wird es auch wieder angerechnet. Ne? Und das ist halt ganz, ganz wichtig.
Und das sind solche Dinge, die kann man aber auch ein bisschen hacken. Man kann sie in Erfahrung bringen. Das ist nicht etwas, was man unbedingt immer so per se jetzt an die Hand gegeben bekommt, aber wir beispielsweise waren bei der, und da bin ich nochmal ganz gespannt, bevor wir zum nächsten Thema wechseln, auf deine Meinung, wir waren bei der Schwangerschaftskonfliktberatung damals, weil das ist etwas, was uns total geholfen hat. So, jetzt klingt erstmal Schwangerschaftskonfliktberatung erstmal so, Moment mal, ich habe ja gar keinen Konflikt mit meiner Schwangerschaft, aber was die auch anbieten, und das basiert in einem großen Teil auf Spendenbasis, kann ich einfach nur ganz warm empfehlen für alle, was die auch anbieten, ist eben eine Form der Elterngeldberatung. Und wir hatten eine ganz wunderbare Frau, Liebe geht raus an Christine, die uns letztlich durch den Antrag geholfen hat. Weil bei uns war das Problem, dass unsere Tochter fast 7 Wochen zu früh kam. Ich wollte eigentlich in meinem gesetzlichen Mutterschutz mich ganz in Ruhe um den Elterngeldantrag kümmern. Da hätte ich ja auch ausreichend Zeit gehabt, weil den kannst du ja auch, glaube ich, erst einreichen, wenn das Kind auf die Welt
kommt. Genau, du brauchst die Geburtsurkunde und du hast 3 Monate Zeit.
Genau, das heißt, du kannst natürlich super viel vorbereiten, aber einreichen darfst du ihn letztlich erst oder kannst du ihn erst, wenn das Kind auf der Welt ist. So, ich hatte einen Tag Mutterschutz und dann kam plötzlich meine Tochter und deswegen bin ich auch damals aus der Vollnarkose, es war ein Notkaiserschnitt, aufgewacht und das Erste, was ich zu meinem Mann gesagt habe, war: Wir müssen uns um das Elterngeld kümmern. So,
guck also, mal, wie stressig.
Ja, wie stressig, ne? Wie stressig. Nichtsdestotrotz, wir hatten auch schon so ein paar Gedanken eben da rein investiert und die Empfehlung bekommen für die Schwangerschaftskonfliktberatung, dass man da sich halt meldet. Die gibt es in vielen, vielen Städten und Gemeinden. Mhm. Und da kann man sich eben hinwenden und die Person, da war unsere Tochter schon auf der Welt, hat uns geholfen, diesen Antrag, naja, also so gut wir eben konnten und auch mit ihr so, ne? Sie war jetzt nicht ganz tief in unserer finanziellen Materie drin, aber an sich haben wir dann schon sehr viel Hilfe bekommen. Wie stehst denn du da? Dazu.
Es gibt auf jeden Fall super viele Hilfestellen in jeder Stadt, in jeder Kommune, die helfen. Also meiner Meinung nach, wenn man sich gerade mit dem Elterngeld befasst und den Antrag ausfüllt, ihr könnt auch bei der Elterngeldstelle anrufen und eure Fragen stellen. Macht das bitte. Dann gibt es, wie du gesagt hast, es gibt von der Caritas, gibt es Beratungsstellen, die beim Elterngeldantrag helfen, gerade wenn man vielleicht nicht Muttersprachler ist. Und diese ganzen Begrifflichkeiten, die einfach Bürokratendeutsch sind, nicht versteht. Holt euch da Hilfe, man kann das googeln, Hilfe Elterngeldantrag. Ich meine, man kann sich über Social Media informieren, so ist, ne, dafür bin ich ja da.
Bei
versuche
dir,
gerade, ja. Genau, bei mir natürlich. Versuche natürlich Eltern das so häppchenweise und verständnisvoll in einem, für Anfänger sozusagen, in einem Nicht-Bürokratendeutsch zu erklären. Dass es jeder versteht und dass auch Leute wissen, wenn sie vielleicht nicht so viel Geld haben, dass sie vielleicht Unterstützung bekommen, gerade bei der Erstausstattung. Mhm. Ne? Kannst du beim Jobcenter anfragen und sagen, hey, ich kann mir das nicht leisten, und dann geben sie dir Gutscheine dafür. Ne? Man wirklich immer fragen oder vielleicht auch schon Freunde fragen, Familien fragen, die das schon mal gemacht haben. Ne? Bei dir Frühchen ist natürlich ein Sonderfall. Da will ich gar nicht in die Thematik zu sehr einsteigen. Sonst gibt es das Familienportal online, was auch sehr gut erklärt. Aber da gibt es auch einen Rechner, da kann man auch so ein bisschen planen und so weiter. Die Monate schon mal so durchkreuzen, dass man ein Gefühl dafür bekommt.
Aber nichtsdestotrotz, macht es, holt euch Hilfe, fragt danach. Und es gibt tolle Stellen und Menschen, die euch da auch zur Seite stehen können. Und das ist noch nicht einmal immer mit Kosten verbunden, sondern es ist etwas, was zum Beispiel eben die Schwangerschaftskonfliktberatung basiert auf Spenden. Das kann man machen oder nicht. Und das ist auch eben sehr einkommensabhängig und das ist total okay. Es soll eben jetzt nicht so einen Drohgespenst hier aufgerufen werden,
dass
alles ganz fürchterlich ist, sondern und es steht euch allen zu. Also seid einfach smart und kümmert euch vielleicht eine Ecke früher darum.
Genau.
Und es gibt ja dazu auch noch viele, viele Möglichkeiten für Familien im Sinne der Investition, im Kleinen wie im Großen, was man machen kann. Aber bevor wir uns dem Thema widmen, und da findet man ja auch tolle Tipps noch auf deinem Kanal, wollte ich noch die eine Frage stellen an unsere Hörerinnen und Hörer da draußen, weil wir machen pro Folge immer eine Umfrage bei Spotify und ihr könnt da draußen abstimmen und es ist immer mega spannend zu gucken, wie alle da draußen so zu dem jeweiligen Thema stehen. Und die heutige Frage ist, ob ihr wisst, wie ihr Elterngeld, Budget und Geldeinlage ganz optimal für euch nutzt oder eben nicht. Ihr könnt mit Ja oder Nein antworten und es ist immer ganz schön, so ein bisschen zu sehen, in welchem Boot man aktuell eben sitzt. Aber Victoria, abgesehen eben von den staatlichen Unterstützungen, die uns hierzulande zustehen, gibt es ja auch nochmal private Finanzplanungsmöglichkeiten für Familien. Mhm. Und da ändert sich natürlich auch einiges. Aber es gibt ja Optionen, wie gesagt, im Großen wie im Kleinen. Und was sind da so Dinge, die man auf dem Schirm haben sollte und die du empfiehlst?
Ja, das ist eine super Frage. Du sagst Möglichkeiten. Ich sage, heutzutage ist es schon fast Pflicht, vorzusorgen. Mhm. Weil wir wissen alle, die gesetzliche Rente reicht nicht.
Ja.
Also würde ich wirklich jedem empfehlen, wenn man in den Job geht, das erste Gehalt zu investieren, anzufangen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ne? Also ich gerade für Paare und Familien ist es ganz wichtig, kommt in den Dialog, sprecht miteinander, setzt euch hin, plant, redet darüber, schaut, was finanziell möglich ist, was sind eure Ziele. Das ist die Regel Nummer eins quasi, ne? Also finanzielle Transparenz schaffen in der Familie, das ist auch nicht einfach. Für uns war das auch nicht einfach. Nur weil ich mich damit auskenne, heißt das nicht, dass das einfach ist. Man muss sich hinsetzen und das heißt auch manchmal Konflikt, aber wenn man da rausgeht, dann hat man schon einiges geschafft, ne? Weil Geld ist Macht, wenn man sich das mal so überlegt, ja. Ne? Und Entscheidung und Stärke, aber auch Vertrauen und Sicherheit, was es schaffen kann in der Beziehung, ne? Und man will ja die Abhängigkeit vermeiden, ne? Gerade wenn das Elternteil, es kann ja auch der Vater sein, der dann finanziell abhängig wird von einer gut verdienenden Frau. Ich will gar nicht so in diese Rollenbilder immer gehen, ne? Aber es kann auf jeden Fall Konflikten vorbeugen und guten Gefühl vorbeugen, ne? Und ich glaube, was man halt schaffen muss, ist einerseits das ungleiche System, ne?
Ja.
In der Familie innerhalb ausgleichen. Und ich sag immer, vorher wir hatten ganz, ganz lange unser eigenes Privatkonto und haben dann die gemeinsamen Ausgaben unseres Kindes in Splitwise geteilt.
Ja.
Verrückt, oder?
Ja, genau. Es wird, man hat so ein bisschen das Gefühl, man wird so ein bisschen kleinlich, aber eigentlich nicht, weil alsbald man einen Überblick für beide innerhalb der Beziehung oder der Ehe schafft, so bestärkend kann das eben auch sein. Es soll jetzt eben nicht in diese Controlletti-Richtung gehen.
Nee.
Da, glaube ich, braucht man dann wieder so ein bisschen die Resilienz, genau. Zu sagen, okay, der Partner oder die Partnerin leistet sich das, was auch immer so, ne? Also, aber so den Überblick zu verschaffen, das bestärkt einen eher, weil Überblick bedeutet, Kontrolle bedeutet weniger Mental Load.
Genau, genau. Und wir wollen ja auch weniger Mental Load, wir wollen mehr Transparenz, wir wollen mehr in dem Dialog sein, ne? Und gemeinsame Strukturen bilden. Und ich sag mal, das Gemeinschaftskonto ist ganz, ganz wichtig, wo beide zugreifen können, wo beide Namen drinstehen. Aber jeder braucht auch ein Privatkonto und jeder braucht auch ein Depot. Unbedingt. Jedes Kind braucht auch ein Depot. An meiner Meinung nach sollte das wirklich mandatory sein, mit Geburt, dass man anfängt.
Aber das ist doch schon mal ein sehr konkreter Tipp, ne?
Ja.
Also beispielsweise, das Kind ist da oder vielleicht auch noch nicht, unabhängig eben von den staatlichen Leistungen, und es ist jetzt vielleicht auch so, dass eben nicht das Einkommen so gigantisch gering ist, kann man schon mit 20 Euro im Monat starten.
Auf jeden Fall.
Sagst du?
Fang an. Also mein, wirklich, nehmt das bitte, wenn es eins ist, was ihr hier mitnehmt, fangt an. Durchdenkt das nicht. Seid nicht, es muss nicht perfekt sein, ne, wie ich schon gesagt habe. Fangt an, kommt ins Handeln und dann lernt man auch. Dann schafft man auch Vertrauen, an der Börse zu investieren. Und es ist ganz, ganz wichtig, macht keine Experimente, verzockt es nicht, keine Derivate und so weiter, ne? Aber 20 Euro, 10 Euro, was auch immer, fangt an, einen Sparplan, sucht euch ein MSCI World aus in Kombination mit dem Emerging Markets oder ein All World, der ist schon breit gestreut, hat die Schwellenländer mit drin.
Kannst du kurz noch in 2-3 Sätzen erklären, was das bedeutet? Für wirklich, also die absoluten Laien da draußen. Was ist ein ETF und was ist MSCI World?
Ja, stell dir vor, ein ETF ist wie ein Blumenstrauß. Ja? Wie ein Blumenstrauß mit verschiedenen Blumen oder ein Korb mit verschiedenen, weiß nicht, Obst oder so, ne? Und jedes Obst oder jede Blume ist eine Aktie, ne? Was sind Aktien? Das sind Anteile von Unternehmen. Das heißt, man kann sich an dem Unternehmen beteiligen, indem man eine Aktie kauft. Und dann wird man auch an dem Gewinn beteiligt. Das ist dann die Rendite, ne? Und das heißt, ein ETF ist richtig toll, weil du brauchst dann keinen Fondsmanager wie früher. Ne? Ich glaube, das ist auch mal so diese innere Angst, die wir haben. Ne? Informiert euch selber, nehmt es selber in die Hand. Und wie gesagt, also ein ETF ist einfach breit gestreut, also wie ein Blumenstrauß mit diesen verschiedenen Blumen. Und im Gesamten, ne, wenn eine Blume mal welkt, in dem Fall, sieht der Blumenstrauß trotzdem nochmal schön aus, dann setzt man eine neue Blume rein, sozusagen. Ne?
Okay. Und das eben geht auch schon mit Kleinst, wie man es so schön nennt, Kleinstbeträgen von 20, 30, 40 Euro im Monat. Und es wird sich trotzdem deines Erachtens und aufgrund deiner Expertise lohnen über die, wie viele Jahre, 20 Jahre oder was? Und dann kann man dem Kind ein Depot oder also ETF-Depot auszahlen. Das ist möglich, ja?
Auf jeden Fall. Also so lang wie möglich, also so. Auf jeden Fall so lang wie möglich. Das ist ganz, 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 ganz wichtig, weil die Zeit vermehrt euer Geld. Es gibt nämlich, also kannst du dir vorstellen, dass es ein 8. Weltwunder gibt, das Albert Einstein beschrieben hat? Ist vielleicht eine Nerdfrage hier.
Ja, ein bisschen nerdy, aber ich bin gespannt auf die Antwort. Erzähl.
Aber ich sage dir, der Zinseszins ist einfach sozusagen ein Wunder, weil das ist ein exponentielles Wachstum deines Vermögens über die Zeit, durch die Wiederanlage, verstehst du? Denn je früher man anfängt zu investieren, investierst du zur Geburt deines Kindes und, kleines Beispiel, ich mache jetzt, ne? Investierst du?
Ist das thesaurierend? Ist das der Begriff? Nee. Also wenn du es immer wieder rein
steckst? Ach so, doch, genau. Ja, das ist thesaurierend, aber das ist eher ein ETF. Da kann man, ich kann auch gleich nochmal sagen, worauf man achten soll, wenn man einen ETF auswählt. Thesaurierend ist sozusagen, dass Ausschüttungen von dem ETF wieder angelegt werden automatisch. Ne? Thesaurierend. Hast du einen ausschüttenden ETF? Dann werden diese quasi wie Dividenden in dein Geld oder in dein Verrechnungskonto ausgezahlt, ja.
Genau, und Dividenden sind Überschüsse, also Geldbeträge, die mir bezahlt werden.
Genau, wie Einkommen für dich, ne?
Ja. Genau, das muss natürlich noch besteuert werden, richtig?
Ja, genau, 25% Kapitalsteuer fallen an, aber man hat einen Steuerfreibetrag und das hat auch jedes Kind, 1.000 Euro.
Okay, wir werden natürlich sautheoretisch gerade, Leute, aber das nochmal ganz kurz zum Verständnis. Also Dividenden sind Überschussgewinne, wenn ich das richtig auf dem Zettel habe. Und die bekommt ihr, die müsst ihr versteuern, es sei denn, ihr, also 25% Kapitalsteuer, es sei denn, ihr lasst euch pro Jahr einen Freibetrag auszahlen, der beträgt vielleicht 2000 Euro oder so,
sagt man. Wenn man verheiratet ist, sind 2000 Euro. Ist man alleine in dem Depot, sind es 1000 Euro. Und das ist auch Nummer eins, wenn man ein Depot eröffnet, muss man diesen Freistellungsauftrag einstellen. Weil man will ja diese Kapitalertragssteuer von 25% nicht auf den ersten Euro zahlen.
Ne? Genau.
Das ist ganz, ganz wichtig.
Und dieses Geld, das ihr euch auszahlen könnt, und das ist jetzt beispielsweise alleinstehend 1000 Euro, verheiratet 2000 Euro, könnt ihr dann wieder das ist etwas, was ihr einfach händisch quasi machen müsst, könnt ihr wieder reinstecken und darauf müsst ihr keine Steuern bezahlen.
Genau, und man kann es halt auch auszahlen, ne? Dann ist das wie ein Einkommen extra, ne?
Also dann ist es einfach ein kleines Geschenk.
Extra, genau, ja.
So. Nichtsdestotrotz, Victoria, finde ich diese Information bei dir auf dem Kanal?
Ja, alle. Ja. Also gerade in Investieren für Kinder, ein Junior Depot. Wie eröffne ich das? Worauf muss ich achten? Was ist wichtig? Das findet man alles. Ne? Muss ich einen Freistellungsauftrag einstellen? Wie gebe ich Taschengeld? Ne? Das soll auch noch kommen. Das sind alles so viele Themen. Ich weiß gar nicht, wo mir der Kopf manchmal steht. Ne? Aber
ja, genau. Und deswegen kannst du wahrscheinlich antizipieren, wie es vielen, vielen anderen Eltern da draußen geht. Also mir schwirrt jetzt schon der Kopf nach unserer Episode, obwohl es so geil ist, mit dir darüber zu sprechen, weil es ist nun mal etwas, was erschlagend ist. Aber muss es ja nicht unbedingt.
Nein, ne? Sollte es auch nicht.
Sollte es auch nicht
aber,
unbedingt.
Ja, wer lernt, also das ist ja ganz, ganz wichtig, ne? Ihr Eltern, ne? Alle, die diesen Podcast jetzt hören, ihr legt ja quasi den finanziellen Grundstein für eure Kinder, ne? Haben die Panik, wenn die an Geld denken? Oder sagen die, hey, cool, ja, keine Ahnung, meine Eltern haben mit mir immer über Geld gesprochen.
Es ist schon recht spannend, meiner Tochter jetzt, sie ist 4, zu erklären. Sie sagt dann manchmal so lapidar, naja, dann kaufen wir das eben. Und dann muss ich ihr erklären, dass das nicht alles immer so einfach geht, also dass wir jetzt nicht ein neues Elsa-Kostüm mal eben kaufen, sondern ihr die Relation dazu herzustellen, ne? Was das bedeutet, dieses Geld auszugeben. Es macht ihr mega Freude, beim Supermarkt zu bezahlen, aber man muss ja auch irgendwie einordnen, dass das jetzt nicht einfach nur eine Karte, eine Plastikkarte irgendwo ranhalten ist, sondern dass das eben einen reellen Effekt hat. Nur, das ist natürlich noch super abstrakt. Nichtsdestotrotz, ich glaube, auch da kann man die Angst nehmen, wenn man versucht, es immer wieder in verständliche Worte zu setzen und jetzt nicht mit so einer Drohgebärde, sondern einfach nur zu erklären, das ist jetzt gerade passiert, obwohl das ja sau abstrakt ist. Es ist für mich heute abstrakt, wie man mit einer Karte bezahlen kann, weil es alles digitales Geld
ist. Auf jeden Fall.
Ne? Also es ist ja eben nichts Physisches mehr. Nee. Also. Nichtsdestotrotz irgendwie immer wieder das so zu beschreiben, um ein Verständnis dazu entwickeln, dass die meisten Dinge, von denen wir nun mal die man im Besitz hat, nicht kostenlos sind, sondern eben, dass da irgendwie etwas dahinter steht, wie zum Beispiel Arbeit oder Zeit oder Gedanken. Ja. So.
Genau.
Das macht ja auch irgendwo Freude. Und es macht eben auch Freude, und das will ich, glaube ich, auch noch mal ganz dringend betonen, es ist alles ein gigantischer Dschungel für die Leute, die sich nicht auskennen und denen es auch keine Freude bereitet, sich mit Finanzen irgendwie auszukennen. Also ich persönlich könnte mir Schöneres vorstellen, als mich mit ETFs auseinanderzusetzen. Aber nichts bereitet mir so viel Comfort wie der Umstand, dass ich es dennoch im Kleinen manage für meine Tochter und für unsere Familie. Und ich kann nur empfehlen, einmal deinen Kanal anzuschauen, oder vielleicht auch einfach mal in Ruhe ChatGPT und Google zu befragen, sich einfach inhaltlich mit der Thematik auseinanderzusetzen, weil ich verstehe auch das Gefühl, dass man es gerne von sich wegschiebt, weil es eben bedrohlich wirken kann. Alsbald man das so ein bisschen für sich sortiert, ist es gar nicht mehr so erschreckend, und es hilft total auch gelassen in die Zukunft als Familie zu blicken, wenn man so ein bisschen, es muss ja noch nicht mal, ihr müsst jetzt keine Smart Hack sein, aber so ein bisschen einen Überblick zu verschaffen, was kommt rein, was geht raus, wie vermehrt es sich und was ist möglich.
Genau.
So.
Ja, und das ist das ja, wo wir drüber gesprochen haben. Ne? Man muss über Geld reden in der Partnerschaft. Ne?
Ja.
Und wenn du dann keinen Notgroschen hast, meiner Meinung nach, wirst du dann überrascht, wenn dann mal das Auto kaputt geht. Das heißt, einerseits braucht jede Familie, ne, nach dem Gemeinschaftskonto auch ein Tagesgeldkonto, wo einfach auch ein Notgroschen drauf ist und auch nicht einfach so liegt, sondern verzinst, ne? Weil die Inflation frisst ja unser Geld. Was
ja.
Guckt, ne? Vor.
Genau, bedauerlicherweise,
vor
ja.
Ein paar ja. Jahren. Eine Kugel Eis, ne? Also sieht man es, glaube ich, am deutlichsten dran. Die hatte hier, keine Ahnung, als ich zur Schule gegangen bin, hat die 1 Euro gekostet. Hier in Berlin
nicht
kostet
mal.
Die jetzt fast 3 Euro.
3 Euro, so. Ja, ja. Aber das ist ein gutes Beispiel, nur um zu erkennen, es ist nun mal eine Veränderung. Aktuell, auch das ist natürlich Konjunktur. Wir werden sehen, wie es in 30 Jahren ist, aber darauf kann man sich eben nicht verlassen.
Nee. Deshalb ist es wichtig, dass jeder selbst anfängt,
genau.
So sein Geld anzulegen und auch zu vermehren, weil das Geld arbeitet ja für dich. Ne? Mit dem Zinseszins wächst es ja über einen längeren Zeitraum. Deshalb ist es halt wichtig, das Ganze so früh wie möglich, egal, ne? Also auch in der Elternzeit, wenn man schon vorher investiert, ne? Pausiert eure Sparpläne nicht, verringert sie, wenn möglich, also wenn es nötig ist, ne?
Wenn
aber
nötig, ja.
Da aufzuhören wäre natürlich fatal, gerade über einen langen Zeitraum, ne? Sonst vielleicht vorher gucken, okay, kann ich vielleicht meine laufenden Kosten pausieren oder länger vielleicht in einer kleineren Wohnung bleiben, ne? Fixkosten sind ja sozusagen der Fresser, der große Geldfresser, dass man sagt, okay, meine Abos pausieren vielleicht, man hat eh keine Zeit mehr Netflix zu gucken, ne? So zu schauen. Dass man halt wirklich diese Sparpläne weiterlaufen lässt. Ne? Und das ist ja auch immer so ein großer Trick, den ich sage den Eltern. Einmal aufgesetzt, einmal ein bisschen Zeit investiert, es läuft das Ganze automatisch. Ne? Also ich sage immer, okay, setzt euch zusammen hin als Eltern, schaut mal, was ihr über die letzten 3 Monate ausgegeben habt. Okay, dann setzt ihr euch das als Summe. Das sind eure Fixkosten. So, das, was übrig bleibt.
Voll.
Ja.
Aber wir kommen dann nämlich jetzt auch gerade schon, Victoria, wir kommen sowieso so langsam zum Ende unserer Episode, aber wir kommen jetzt auch so ein bisschen zu deinen ganz 3 konkreten Tipps, die du jetzt nochmal allen Eltern, nicht nur Müttern, sondern auch Eltern, aber natürlich insbesondere Müttern, weil wir nun mal von einer anderen gesellschaftlichen Stellung reden, bedauerlicherweise. Was gibst du jetzt unseren HörerInnen da draußen nochmal ganz konkret mit auf den Weg?
Nummer 1, fangt an. Mhm. Ich weiß, es ist immer schwer. Man will es immer aufschieben. Man sagt, oh nee, nicht morgen, nicht irgendwann mache ich das mal. Aber anstatt dass ihr zusammen abends einen Film guckt, guckt euch doch auf YouTube irgendwelche Finanzflussvideos an, ne, als Paar, so dass ihr beide zusammen sagt, okay, guck mal, so kann man das machen, so wollen wir das für uns machen. Und sprecht wirklich offen darüber, auch mit euren Kindern, ne, wie du schon sagst, mit deiner Tochter, dass du erklärst, okay, das ist jetzt, wir können uns das vielleicht gerade nicht leisten. Das ist ja auch so ein bisschen negativ belastet. Versucht das mal vielleicht positiv zu sagen. Ja, wir geben unser Geld heute für andere Dinge aus oder wir priorisieren was anderes. Dass man wirklich so Geld nicht so negativ behaftet, ne? Weil es ist ja letztendlich, jeder benutzt Geld jeden Tag. Es sollte nichts Negatives sein, aber ich glaube, das ist so ein bisschen in unserer, so in der Schule, ne? Keiner, man lernt es ja auch irgendwie nicht. Und wie gesagt, wenn die Eltern, ne, also 75% der Kinder lernen einfach Geld von den Eltern, ne? Und wenn die auch schon das nicht so positiv sehen, dann haben die auch gleich schon so einen Schauer auf dem Rücken, den Rücken runterläuft. Das heißt, und auch, ne, was das Elterngeld angeht, ne, rechtzeitig, fangt rechtzeitig an, ne?
Tipp Nummer 2.
Genau, Tipp Nummer 2. Und gerade für eure Kinder, ne? Also Tipp Nummer 3, macht keine großen Experimente, vertraut erstmal auf gewisse bestätigte, ne, auf einen ETF, der jetzt keine Einzelaktie ist oder so, wo man jetzt Geld verlieren kann, dass man erstmal so ein Vertrauen schafft und guckt, hey, das geht ja wirklich ins Plus, ne, und auch keine Panik zu haben. Ich glaube, das ist auch ein ganz großer Fehler, dass man dann denkt, oh, ich habe jetzt Geld verloren und jetzt ist hier die Iran bombardiert worden, die Aktien gehen alle in den Keller, muss ich jetzt verkaufen? Nein, ihr denkt langfristig, über einen langen Zeitraum, ne? Also fürs Kind 18 Jahre, 20 Jahre. Man kann auch das Depot natürlich für die Rente fürs Kind haben, ne? Dann hat es irgendwie mit 40 eine Million, je nachdem, wie viel man einzahlt, ne? Also das ist einfach ein Rechenspiel am Ende. Das hat nichts mit Glück zu tun, was ja viele immer denken, ne?
Das ist vielleicht auch noch ein ganz wichtiger Punkt, ne? Also weniger Scheu davor haben auf wissenschaftlich basierten Investitionsmöglichkeiten. Fangt an, habt ein bisschen längeren Atem und ganz wichtig auch noch, es verringert am Ende den Mental Load. Ne? Also es mag am Anfang richtig, richtig anstrengend sein, sich da irgendwie einmal durchzukämpfen, aber es verringert ja auch letztlich den Mental Load, wenn man das irgendwie im Griff hat.
Auf jeden Fall. Und wenn es einmal aufgesetzt ist, gibt es ja auch ein gutes Gefühl. Man macht das ja mit automatischen Sparplänen.
Man muss anfangen und am besten, man fängt an jetzt. Genau nach dieser Episode.
Schnappt euch euer Handy.
Genau, schnappt euch euer Handy, schaut euch ein paar YouTube-Videos an oder checkt deinen Kanal. Weil, also ich habe super viel gelernt und mich motiviert es auch. Die Intention dieser Episode ist ja heute auch wirklich so ein bisschen die Sorge vor diesem Monster Elterngeld, Elterninvestition und wie finanziere ich meine Familie in auch äußerst schwierigen Zeiten aktuell, ne? Also solche Dinge muss man ja auch mit einbeziehen und ich glaube, das haben wir schon geschafft, dass wir eher dazu anfeuern konnten heute, dass die Leute da draußen sagen so, hey cool, es gibt Möglichkeiten, das zu organisieren und am Ende des Tages profitieren wir alle davon und insbesondere können wir ein bisschen ruhiger schlafen, weil ob es geil ist oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt, aber Geld ist nun mal ein großes Thema innerhalb einer Partnerinnschaft sowieso und innerhalb einer Familie und du warst heute eine ganz, ganz tolle Gesprächspartnerin, die wirklich mit sehr klugen Leitsätzen uns hier ein bisschen durchnavigieren konntest. Wir könnten wahrscheinlich noch 3-4 Stunden, wenn wir jetzt so einen Finanzpodcast, Victoria, ich sehe uns da, ne? Das wäre eines Tages, ich
Folge
als Laie, du als
könnt
Expertin.
Könnt ihr auch mal in die Kommentare schreiben, ob ihr noch eine Fortsetzung wollt?
Unbedingt. Und lasst uns bitte, bitte wissen, wenn ihr noch Fragen habt, weil die könnt ihr jederzeit an uns stellen. An natürlich die Babywelt selber per Mail an babywelt-podcast@rossmann.de oder eben via Instagram an @rossmann_babywelt oder ihr stellt sie mir, die leite ich dann weiter an Victoria und zwar an @frieda.levin, dann freue ich mich auch sehr über Gedanken, über Fragen, über Feedback oder ihr checkt einfach selber mal den Instagram-Kanal von Victoria aus, der heißt Mom in Finance auf Instagram und sie hat ja ganz offensichtlich schlaue Gedanken für euch. Und was mich auch total freuen würde, ist, wenn ihr unseren Podcast bewertet, bestenfalls positiv, bei Spotify oder bei Apple Podcast oder wo auch immer ihr diesen Podcast hört. Und Victoria, dankeschön, dass du dir die Zeit genommen hast und auch dein Wissen mit uns geteilt hast. Das hat mir mega Spaß gemacht.
Vielen Dank. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, Frieda.
Es war auch dein erster Podcast heute, habe ich gehört, ne?
Das
du
stimmt.
Warst toll. So souverän.
Erstes
oh mein
Mal.
Gott.
Wow.
Richtig geil. Vielen, vielen Dank.
Dankeschön. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Mir hat es auch so Spaß gemacht. Und ich hoffe, dass wir noch mehr quatschen werden. Und sollte das mit dem zweiten Kind, ne? Dann kommst du mal vorbei.
Ja?
Und dann erklärst du mir das alles nochmal. Was muss ich machen? Wo investieren wir rein? Was machen
genau.
wir?
Genau. Ja.
Gut.
Machen wir.
Gut. Vielen Dank an euch, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr dabei wart, dass ihr zugehört habt und hoffentlich auch ein bisschen was mitgenommen habt. Ich auf jeden Fall und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Tschüss.
Tschüss.